Soll ich jetzt nochmal den gleichen Gag machen, den wir vorhin gemacht haben?
Ja, schon, weil dein Pegel ging ja nicht.
Ja, richtig. Was habe ich gesagt?
Dass der Monitor schief hängt.
Dass der Monitor schief hängt, das sieht richtig professionell aus. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Ausschlag.
Dann habe ich gesagt, ist gut, dass du gesund bist.
Richtig, dann muss ich nämlich nicht zum Arzt.
Ja.
Aber ich hatte, also damit ihr das jetzt auch versteht, ich hatte keinen Audioausschlag in unserem Audioaufnahmeprogramm.
Das ist kein Pegel, jetzt können wir noch den dummen Wortwitz mit Alkohol machen.
Nee, den lassen wir weg.
Lass mal weg.
Ja. Hallo und willkommen zur 130. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus. Und ich habe die Shownotes vergessen.
Wir haben das schon so lange nicht mehr gemacht. Da
genau, wir verlieren so langsam.
Wo ist denn das Notion-Fenster?
Das Notion-Fenster ist wahrscheinlich da drüben oder so, ich habe keine Ahnung.
Nee, das ist doch da auch nicht.
Ja, weird.
Kannst du nicht mit Raycast, mach mal Command, Leertaste und dann Center.
Da ist es Notion. Sollen wir es so machen?
Du kannst auch maximizen. Oder?
Ja, kann ich auch, klar.
Ja, wie du willst.
Genau, also wir haben jetzt zum ersten Mal die Shownotes auf.
Ach stimmt, das haben wir noch nie so gemacht.
Nee, wir machen das immer mit iPad oder so.
Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus.
Und wir machen jede in einer sehr, auf jeden Fall regelmäßigen Abständen, machen wir einen Podcast. Zurzeit ist es so einmal im Monat, hoffentlich, wenn wir dazu kommen.
Ja, weil, und das ist vielleicht auch gleich der Übergang zu dem
sehr guter Übergang.
Feedback und Rückblick. Wir waren nämlich im Urlaub.
Richtig. Du warst in?
Ich war in Kitzbühel tatsächlich im Urlaub. 3 schöne Tage am Schwarzsee.
Ich dachte, du sagst jetzt am Meer.
Nee, nicht am Meer. 3 schöne Tage am Schwarzsee. So richtig klassisch Wellness, rundum sorglos, leicht luxuriös mit so Mehrgänge-Menü am Abend, so 2/3 Pension. Mhm. War echt super, kann ich sehr empfehlen. Alpenhotel Kitzbühel, wenn man mal 3 Tage irgendwo hin möchte. Denn ich habe immer noch vor, nicht zu fliegen tatsächlich. Und das ist ja 2 Stunden von München weg, also wo wir hier wohnen. Und deswegen war das ein sehr, sehr, sehr gutes Reiseziel. Aber das mit dem Fliegen hat nicht so ganz geklappt. Erzähle ich dann gleich.
Ich dachte, du bist nicht geflogen.
Ja, nach Kitzbühel nicht.
Richtig.
Aber es kommt dann noch was anderes, was ich erzählen werde.
Genau, aber das hat man ja jetzt gar nicht verstanden.
Ja genau, das ist der Cliffhanger.
Aha,
ja, genau, also okay. Cliffhanger, so hey, ich wollte eigentlich nicht fliegen, aber ich musste.
Ja, das wäre viel besser gewesen.
Wäre besser gewesen, ja.
Ich bin geflogen und zwar nach Zypern von München aus, nach Paphos, um genau zu sein.
Das ist auf dem griechischen Teil, oder?
Genau, das ist im südlichen, im griechischen Teil von Zypern. Das ist auch, also wir waren nicht im türkischen Teil und das ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, ich komme ja nicht von Zypern. Aber egal. Es war auf jeden Fall mega schön. Kann ich sehr empfehlen. Es ist nicht allzu teuer, auch wenn es, Insel ist natürlich immer teurer, sage ich mal, auch als jetzt andere Reiseziele, aber die Preise gingen eigentlich. Ich hätte jetzt gesagt, also auf jeden Fall teurer als in Pfaffenhofen, aber ungefähr ein bisschen billiger oder im Preissegment von München, hätte ich gesagt. Das heißt, noch akzeptabel, würde ich behaupten.
Wie sehr wart ihr auf so einer Clubanlage und wie sehr habt ihr euch frei bewegt?
Clubanlage?
Ja, also im Hotel.
Ach so. Im Hotel waren, ich hätte so gesagt, 30, 70 wahrscheinlich. Wir waren schon viel unterwegs.
Okay, cool.
Wir hatten auch einen Hoteltag, wo wir gesagt haben, ja, wir sind nur im Hotel. Und das Hotel hatte dann auch so direkt in der Nähe einen Strand, wo man hingehen konnte. Das war ganz geil. Aber wir sind dann auch weiter in die Stadt mal, in Paphos rein. Mega abgefuckt mit einen Mietwagen, weil Linksverkehr und Kreisel mit 2 Spuren
toll,
drin,
ja.
Absolute Verwirrung und überall Fußgängerampeln, die einfach instant rot schalten gefühlt und dann aber auch, das ist auch richtig geil, die schalten dann von rot auf gelb oder sagt man gelb? Ja.
Ja, gelb auch.
Ja. Auf gelb, aber gelb blinkend. Und das bedeutet, also zumindest ist das, was ich denke, was es bedeutet, ist, du kannst schon losfahren, du musst aber trotzdem noch achten, es könnte sein, dass noch weitere Fußgänger drüber gehen. Es ist quasi dafür gedacht, dass du nicht die ganze Rotphase abwarten musst.
Hast du das impliziert oder gewusst? Okay.
Das habe ich jetzt erraten, weil wer erklärt dir das denn? Also,
haben es die anderen da auch gemacht? Oder?
Ja, man ist dann einfach losgefahren, wenn das gelb geblinkt hat und man halt keinen Fußgänger mehr fährt. Also das
wäre sinnvoll.
Das haben wir jetzt nicht auch gesehen, dass das jemand gemacht hätte. Aber das war auf jeden Fall, also andere Länder, andere Sitten und so.
Wie voll ist die Insel?
Von so Bevölkerung her oder von bebaubar?
Ganz generell, also so kompletter Kollaps oder also Verkehr und Menschen und Strand.
Gut, also akzeptabel würde ich behaupten. Wir waren am Coral Bay Beach auch, das ist so ein größerer Strand und das ist wirklich perfekter Sandstrand, nur Sand, toll, man konnte sich liegen und Schirme leihen für 57 für zwei Liegen und einen Schirm, also auch recht günstig.
Sehr gut, ja.
Und wie bezahlt man das? Natürlich mit Karte. Am Strand einfach. Klar. Ja, aber
das heißt, der hat wahrscheinlich so ein Sum-Up-artiges Ding und dann
ja,
du dann
irgendwie sowas und dann hat er halt irgendwie da auch Empfang gehabt und keine Ahnung, also konnte man alles. Wir waren auch in der Schlucht, die Schlucht von Abacus und das Ding, da ist so ein kleines Mini-Kiosk-Geschäft wirklich am Arsch der Welt. Du gehst da über eine Straße, die keine Straße ist, sondern die teilweise so komplette Risse einfach hat, wo ich mich gefragt habe, können hier überhaupt Autos langfahren, ohne sich irgendwie die Achsen wegzubrechen? Dann gehen wir da runter, sind quasi kurz vor der Schlucht, da ist so ein Kiosk und da kann man natürlich auch mit Karte zahlen, weil, ja, warum auch nicht?
Ja, ist ja nicht alles rückständig, wie wir hier in Deutschland.
Richtig, das ist schon, es ist immer wieder ein Trauerspiel für Deutschland, aber ja. Ich kann es echt mega empfehlen, es gibt mega nice Natur, es gibt coole Sachen, die man sich da angucken kann, die Stadt ist auch cool, lecker essen, coole Bars auch, es ist sehr britisch geprägt, also so Pubs gibt es da viel. Und auch sehr, sehr nice.
Cool. Was nicht nice war, ich war dann, also ich bin von Kitzbühel praktisch angekommen.
Frankreich.
Und dann direkt musste ich weiter nach Paris. Denn,
oder wie die Natives sagen.
Paris.
Richtig.
Denn wir, also unser CEO und ich, waren spontan eingeladen auf die GTC. Das ist eine Konferenz der Firma Nvidia. Und was
wofür steht das denn?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube Global Tech Conference oder sowas.
Ja, also irgendwie C sowas steht wahrscheinlich total, für Conference.
Sowas total Generisches.
Ja.
Und neben der WWDC ist die GTC heute unser Thema der Woche. Deswegen erzähle ich jetzt nur von den Dingen, die ich touristisch gemacht habe. Zwei Dinge sind mir aufgefallen, nämlich Nummer 1. Paris ist unglaublich voll.
Oh, okay.
Also es ist nahezu unmöglich, also als Tourist hätte ich mich sehr, sehr, sehr enttäuscht gefühlt. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass Paris sehr dreckig ist. Ja, das ist es.
Alle sagen doch immer, das ist die schönste Stadt der Welt.
Dass es überall nach Pisse stinkt, ja, das tut es. Und dass die Metro alles andere als klimatisiert und nach Lavendel duftet, auch das hat voll und ganz meine Erwartungen getroffen. Aber dass diese Stadt de facto in einem Verkehrskollaps, in einem Dauerverkehrskollaps liegt, das hat mich dann doch stark erstaunt.
Krass.
Also ist Metro immer voll, man muss 2, 3 Metros warten, man muss auf der Treppe warten, es gibt keine Möglichkeit irgendwie da, also es ist alles packed, man steht die ganze Zeit. Wir haben dann relativ häufig Taxis genommen, also Bolt oder Uber. Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist mein zweiter Takeaway. Abgesehen davon, dass die Leute wirklich ausgenutzt werden, also das ist wirklich schlimm. Also da sagt Bolt irgendwie 20 Minuten wird das Ding brauchen. Im Pariser Verkehr steht er dann 1:30 im Stau und man bezahlt dann 20 Euro oder so. Und also ganz mies. Aber sowohl Air France, und das ist mein zweiter Take, als auch Bolt haben eine richtig, richtig gute App, Mobile App, die diese Activity Indication auf iOS richtig gut nutzt. Das heißt, diese Live Activities im Sperrbildschirm. Also bei Air France kommt dann irgendwie so kurz vor deinem Flug, hey, das ist dein Gate und der nächste Schritt ist jetzt die Gepäckaufgabe, dann musst du da und dahin. Und das checkt dann, wenn man das Gepäck aufgenommen hat und dann so, jetzt musst du zum Security und dann musst du zum Gate. Also diese Live-Activity richtig, richtig gut. Und bei Bolt genauso. Also man bestellt dann das Taxi und dann so lange braucht es jetzt noch und es ist schon da. Und jetzt sitzt du drin und jetzt mach eine Bewertung. Also das lief echt super. Also die Digitalisierung von diesen Tools ist echt geil.
Ja, sehr cool. Aber das ist ja, also ich finde das immer so interessant, dass ja, dass Paris immer so krass schön dargestellt wird oder auch in allen Köpfen der Menschen, die noch nicht da waren, ja immer so diese.
Ja, ich frage mich, woher das kommt. Also ich weiß, kommt es sicherlich auch nicht von ganz vielen Filmen, die das so überromantisieren. Ja. Aber man muss auch sagen, Paris hat halt ein unglaubliches Problem mit Armut. Also es gibt halt in der Innenstadt, ja, da ist alles touristisch, aber wenn man dann, also wir waren recht weit außerhalb mit unserem Apartment, da kommst du halt echt durch ghettoartige Stadtteile, wo der Schrott krass auf der Straße steht und die Schlaglöcher haben und irgendwie dubiose Fitnessstudios und Car und sonst irgendwas und eine sehr, sehr, sehr gemischte Bevölkerung. Also es ist schon Also ich würde jetzt nicht sagen, nachdem ich dort war, boah, da muss ich jetzt noch mal als Tourist hin.
Ja, es gibt doch auch diese Paris-Depression, wenn
das gibt es im Wikipedia-Eintrag.
Ja, da gibt es, also das ist echt ein Phänomen, wo Leute halt…
Dass
Leute
nach Paris kommen, völlig delusional sind und dann irgendwie…
Und dann halt denken, das ist der schönste Ort auf der Welt und alle Probleme werden da weggeblasen und dann ist es halt das größte Shithole, was sie je gesehen haben. Ja.
Und zwei Dinge habe ich mir angeschaut. Also ich bin irgendwie dann so ein bisschen rumgelaufen. Notre Dame, ja, sollte man tun. Man sollte vor allem ein Ticket vorbestellen mit einem Zeitslot. Und die steht dann trotzdem noch eine Stunde in der Sonne, bis man rein darf. Und das Gleiche galt auch für den Louvre. Da habe ich der Louvre an einem Tag anzuschauen, ist nahezu unmöglich. Also wenn du jemals in Paris bist, ich würde fast schon sagen, mach den Louvre zweimal, weil es ist so viel und man ist so schnell so satt von dem ganzen Zeug, das da rumhängt.
Sei mir nicht böse, aber ich glaube, nach deiner Erzählung habe ich jetzt nicht unbedingt Bock, nach Paris
aber
zu traveln.
Die Mona Lisa.
Ja, boah, mega wichtig, dieses Gemälde, was jeder kennt, nochmal
relativ klein, man wird dann so
in einem Plastikkasten anzugucken.
Durchgeschoben, dann steht dann da so, so vorbeigeschoben und kann sie dann so mal kurz im Augenwinkel erhaschen.
Toll, wirklich toll.
Und dann, und das war so mein absolutes WTF-Erlebnis, wenn man aus dem Louvre rauskommt, dann wird man in eine Mall geleitet.
Okay.
Und man kann diese Mall nicht sofort verlassen, sondern man muss dann noch diese ganze Mall durchlaufen. Das heißt, diese Tausende von Touristen, die werden dann durch so eine unterirdische Mall durchgeleitet mit den ganzen Ketten H&M, was man alles kennt und Subway und sonst irgendwas.
Ja, ungefähr so wie am Stachus in München wahrscheinlich, diese Untergrunddinger.
Ja. Aber halt viel, viel größer irgendwie auf mehreren Etagen. Und ich fand es so traurig, da dieses Kunst- und historische Ding, dieses Louvre, dass die sich da so weit runter begeben und sagen, yo, wir gehen jetzt diesen Deal ein, dass wir alle tausende Besucher am Tag durch diese Mall durchleiten. Also das war schon ein bisschen, ein bisschen pisst.
Ja, gut. Also Paris wieder von der Checkliste gestrichen.
Genau, also ich habe den Eiffelturm gesehen, ich habe den Platz.
Gab es denn ein Highlight, wo du jetzt sagst, dafür hat sich's vielleicht gelohnt?
Lustigerweise der Keller vom Louvre mit den, also es ist nicht nur Kunst im Sinne von Bildern drin, sondern auch ganz viel, man würde fast schon sagen, Archäologie oder archäologische Kunst. Altes Griechenland, altes Rom, alte Phönizier, Babylon, das hat mir tatsächlich am meisten gefallen. Also so ein bisschen wie in Berlin die typischen historischen Museen.
Mhm.
Da habe ich mich schon wieder gefunden, das hat Spaß gemacht.
Kurz off-topic, aber warst du schon mal in der Münchner Residenz?
Mehrmals, ja.
Ja, ist ganz geil, oder?
Also ist geil dort, ja, ich bin auch. Also, und das muss ich dann auch wieder sagen, ich habe dann München wertschätzen gelernt, weil in der Pinakothek hängen zumindest für mich bekanntere Bilder oder Bilder, die ich mehr mag oder die mir mehr irgendwie was geben. Und es ist halt nicht voll. Also man kann da halt reingehen irgendwie mal im Frühjahr oder im Herbst außerhalb der touristischen Saison. Und es ist angenehm kühl, sind nicht viele Leute da, man kann schön durchschlendern. Man wird nicht durch eine Mall durchgeleitet. Also man lernt dann schon auch ein bisschen das schätzen, was man vor der Haustüre hat.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich muss auch mal eigentlich so einen richtigen Touri-Tag in München machen.
Ja, weil, tatsächlich.
Also das hat man direkt vor der Nase, aber man sieht es ja nie. Also man geht da halt hin, um irgendwas zu kaufen so, aber mehr so wirklich sich das anzuschauen da, das habe ich noch nie so richtig gemacht.
Was mir da viel hilft, ist, wenn mich halt Freunde besuchen, die nicht aus München kommen, weil dann macht man halt immer mal wieder so einen Touri-Tag, ja, und dann merkt man eigentlich, was man da für Schätze vor der Haustür stehen hat.
Ja, richtig. Ja, sehr cool. Und ich war auf Meetups.
Was für Meetups denn?
Ich war vor 2 Wochen oder so. Oder, nee, da war ich im Urlaub. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall auf einem AWS User Group Meetup, auf einem Cloud Native Meetup, auf einem ThoughtWorks Meetup und auf einem AI Meetup.
Krass. Was war das Beste?
Wahrscheinlich das Cloud Native Meetup, aber wahrscheinlich, weil es auch für mich am interessantesten war. Obwohl ich auch sagen muss, also ich will jetzt auch nicht von jedem Meetup erzählen, sind alle ganz cool und ich kann auch mal echt empfehlen, also die Meetup-Szene in München ist echt super nice eigentlich,
ja,
und da findet man immer irgendwas Cooles, wo man mal hinschauen kann und vor allem Free Food und Drinks, ja? Deswegen geht man da ja hin und nicht für die Themen logischerweise.
Klar, also nur fürs Essen.
Ja, richtig, aber ich war gestern war ich auf diesem AI-Meetup und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Da ging es zum einen auch um Security in LLMs, also was für Attack-Vendors, oder? Sagt man Vendors?
Attack-Vectors.
Vectors.
Vektoren,
Attack-Vectors. Ja. Gibt es so bei AI, ne, Prompt-Injection, und da fand ich auch ganz interessant, Prompt-Injection in Bildern, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Wenn du natürlich ein Multimodal LLM hast, der auch Bilder versteht, dann kannst du ja die Messages, die du sonst in den Prompt schreibst, ins Bild packen und dann hat der das ja auch als textuelle Information.
Und dann ist vielleicht sogar die Security, eingebaute Security, nicht so weit wie bei den String-Inputs.
Ja, und das fand ich auch, das fand ich mega interessant, wo ich auch gar nicht drüber nachgedacht habe. Und das war tatsächlich ganz cool, weil ich da auch so ein bisschen was gelernt habe. Und am Ende hat auch ein Lehrer über eine Plattform, die er gebaut hat, geredet hat. Das nennt sich Cyberschool. Und das ist halt wirklich, wo er so gezeigt hat, ey, das ist so eine Online-Learning-Plattform, wo man halt verschiedene Aufgaben haben kann. Da kann man, hat man verschiedene Educator, die dann zu verschiedenen Schulen gehen können und da halt helfen können. Und hat dann aber auch gezeigt, wie das dann weitergehen würde und er würde dann Gemini Live quasi nutzen und dann spricht man einfach mit der AI, shared den Screen und hat dann die Konversation anstatt mit dem Lehrer mit der AI.
Konnte er das zeigen? Hat es schon funktioniert?
Das hat er gezeigt und es war tatsächlich sehr interessant. Also er hatte halt natürlich seine Cyberschool, wo er gesagt hat, er hat eine Aufgabe mit einem interaktiven Beispiel für Dreiecke und was gibt's für Dreiecke, rechtwinkliges, etc. pp. Mit ganz vielen verschiedenen Optionen halt. Und dann hat er halt die AI gefragt, ja, hier, was kann ich hier machen? Ja, ich glaube, du kannst hier, also auf Englisch, aber du kannst hier das Dreieck bewegen, dann kannst du dir angucken, welche Dreiecke es gibt. Probier's doch einfach mal aus. Dann hat er es ausprobiert. Okay, ich habe jetzt mal ein Dreieck gemacht. Welches Dreieck ist das denn jetzt? Und dann hat die AI halt auch richtig geantwortet, ja, das wäre jetzt ein rechtwinkliges oder so. Und das hat einen Winkel von bla bla bla. Und das fand ich echt interessant, aber worauf ich eigentlich drauf zurückkommen will und mit dir vielleicht auch kurz ein bisschen diskutieren will, ist eine Frage, die eine Frau gestellt hat, nachdem er fertig war, und zwar, wie sieht er das denn mit dem sozialen Aspekt, wenn man sagt, man macht Homeschooling, man macht nur Online-Sachen oder auch in der Schule mehr Online-Sachen, weil einer der größten Aspekte für die Schule ist ja eigentlich die soziale Intelligenz und das Lernen mit anderen Menschen im gleichen Alter oder auch älter zu interagieren. Ja?
Ja, ist ein guter Punkt, aber was mir zum Beispiel bei deiner Schilderung gerade sofort eingefallen ist, ist, dass es halt nicht überall auf der Welt gut ausgebildete Lehrer gibt. Das heißt,
korrekt, ja.
In Ländern, denen es nicht so gut geht wie uns, werden verschiedene Klassenstufen oft von einer Lehrperson in allen Fächern gleichzeitig unterrichtet.
Ja.
Und da könnte sowas schon eine sehr, sehr gute Ergänzung sein, um dann vielleicht Leute mit oder Schülern mit anderen Bedürfnissen auf einem anderen Lernlevel dann nochmal eine Alternative, eine parallele Alternative zu bieten. Das finde ich sehr spannend.
Und das finde ich auch. Und da hat er, glaube ich, auch einen sehr großen Wert drauf gelegt, weil für ihn war es auch sehr wichtig zu kommunizieren, dass gibt es jetzt schon in über 20 Sprachen und vor allem auch Leuten zu helfen, die jetzt zum Beispiel aus der Ukraine geflüchtet sind, die nicht so gut Deutsch sprechen und die Lehrer können auch kein Ukrainisch. Das heißt, die können dann auf die Plattform verweisen und dort dann in ihrer eigenen Sprache den Stoff trotzdem lernen, obwohl das sonst halt nicht möglich wäre. Und das finde ich auch cool, aber er hat halt geantwortet, auf diese Frage mit, ja, das mit dem Sozialen, das lernt man ja eher so im Kindergarten und Grundschule, aber nicht so auf den weiterführenden Schulen. Und das finde ich auf jeden Fall falsch.
Ja, das ist falsch. Das ist, glaube ich, wenn man da jetzt eine Metadiskussion anfängt, ich denke, man sollte Leute, die sowas technisch umsetzen, nicht zwangsläufig Fragen zur Sozialwissenschaft stellen.
Das stimmt, ja.
Elon Musk ist vielleicht ein guter Manager, aber kein guter Politiker und vielleicht ist dieser Mensch ein guter.
Ich würde Elon Musk mittlerweile nicht mehr mit gut in einem Satz verwenden, aber ja.
Elon Musk ist ein Manager, aber vielleicht kein guter Politiker.
Ja.
Und dieser Typ ist vielleicht ein super guter Entwickler mit guten Ideen, aber.
Ja, also er ist auch Lehrer, deswegen, ja, okay. Ich fand es schon interessant, dass er den Aspekt dann gar nicht so krass gesehen hat, weil ich finde, vor allem in der weiterführenden Schule, auch noch in der Oberstufe und auch in der Uni, ist ja was
sozial
das
ganz
ausmacht.
Wichtig. Ja, ganz
wichtig. Das ist ja das ganze Ding, warum du zum Beispiel auch auf eine Uni gehst, weil, also klar, natürlich für den Abschluss, aber was du da ja hast, sind die Vorlesungen, wo du in Person bist, mit den Leuten, wo du Erfahrungen teilst, wo du auch Connections aufbaust, Beziehungen, intermenschlich und keine Ahnung was.
Ich glaube, es ist eine Ergänzung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich an der Universität gelernt habe, in der Lerngruppe, wir sind dann irgendwie in den Schrebergarten von einem Kommilitonen gegangen und haben dort dann halt die Vorlesungsunterlagen durchgeschaut und ständig hattest du irgendwelche Fragen, die du nicht beantworten konntest. Wie war denn das jetzt nochmal? Wie kommt man hier denn jetzt weiter? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da einen Chatbot, der vielleicht nur als Embedding die Vorlesungsunterlagen hat, was da schon genügen würde und ich könnte dann wenigstens mal so ein bisschen Fragen stellen wie, wo finde ich das denn oder was war denn da nochmal der Satz oder das Lemma, das da dahinter steht, das hätte mir schon sehr viel gebracht und das hätte auch in so einer Lerngruppendiskussion wahrscheinlich einen erheblichen Beitrag geleistet. Aber jetzt tatsächlich one-on-one mit so einem Ding irgendwie in der Einsamkeit rumzubasteln, weiß ich nicht, ob das so geil ist.
Ja, richtig. Und ja, aber da sehe ich es auch. Ich sehe es auch als Utility, als Hilfe, aber auf keinen Fall als Ersatz für irgendwas, weil ja, und auch wenn man jetzt sagt, ich benutze das nur als Hilfe, inwieweit muss ich tatsächlich dann mal schauen, dass ich das feintune und so. Ich glaube, das ist auch relativ schwierig, dass man da nicht zu absoluten Shortcuts neigt. Also dann einfach zu sagen, ja, sag mir die Lösung.
Sag mir die Lösung oder was halt auch passieren wird. Ich meine, das ist ja ein Lehrer für Kinder. Und wenn der dann da mit irgendwelcher krassen, multidimensionalen, geometrischen Aussagen anfängt, macht es, glaube ich, auch keinen Spaß mehr für den Drittklässler.
Naja, das stimmt.
Lass uns mal einbiegen in die News.
Sehr gerne.
Denn auch da haben wir heute einige. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist ein ganz spannendes neues Feature bei Spotify. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war da mal kurzzeitig im AB-Test und hatte das. Ich habe es jetzt inzwischen nicht mehr. Und zwar ist es der Spotify DJ. Der Spotify DJ ist ein Feature in der App, dem man einen Prompt gibt und dann kommt da eine Playlist raus.
Okay.
Also zum Beispiel sagst du, ich bin jetzt trainieren und ich brauche irgendwas, was mich ein bisschen motiviert und auf Trab hält. Und dann baut er dir mit dieser Information eine Playlist zusammen. Hast du es oder hast du es nicht?
Ich weiß, wo könnte man das denn sehen?
Relativ prominent, also bei meine Inhalte, also da bei der Suche, kommt dann so eine bunte Kachel DJ.
Okay, nee, ich glaube, ich habe das nicht.
Hast du nicht, okay.
Schade. Weil das würde mich auch mal, ich liebe es ja auch so, Musik zu discovern und keine Ahnung was, aber ja.
Also ich habe da wirklich esoterisches Zeug reingegeben. Gib mir irgendwie so Dungeon Synth, der so klingt wie Hausmusik und BPM von 130 hat.
Okay.
Und es ging. Also
okay.
Das war schon relativ beängstigend.
Dann will ich das auch. Ich will das ausprobieren.
Ja, dann musst du entweder warten, bis du im AB-Test das richtige Los gezogen hast.
Ja.
Oder bis es dann tatsächlich ausgerollt wird. Also tolles Feature und hat eigentlich gefehlt. Also ich fand, Spotify hat auch so ein bisschen den AI-Train ein bisschen verpasst.
Ja.
Also es kommt schon relativ spät, aber besser spät als nie. Man könnte es auch so machen wie Apple, ne?
Ja, tatsächlich. Da kommen wir dann gleich noch drauf.
Dann eine traurige Nachricht, Lukas.
Ja.
Pocket gibt es nicht mehr.
Ich habe es nie genutzt. Es ist natürlich trotzdem schade. Was ist Pocket? Das ist von Firefox so ein Read-It-Later-Ding.
So ein Read-It-Later-Feature, genau.
Und ja, ich habe das nie genutzt, weil ich benutze tatsächlich, und jetzt kann ich schon eine Empfehlung oder eine Alternative aussprechen. Ich benutze Hoarder. Das ist so ein Linksaver, Read-It-Later, Archiver von Content. Und, oder der heißt nicht mehr Hoarder, das heißt jetzt CaraKeep. Den habe ich mir letztens aufgesetzt und der ist top. Kann ich empfehlen.
Das ist gut, dann schaue ich mir das auch mal an, weil ich habe einen, dessen Namen ich vergessen habe, den habe ich self-hosted und rate mal, warum ich den Namen vergessen habe, weil ich ihn einmal aufgesetzt habe und ich benutzt habe, weil er einfach nicht gut ist.
Ja.
Deswegen bin ich da auch gespannt, was es da gibt. Aber ich habe Pocket tatsächlich, ich würde es fast sagen, die letzten 5-6 Jahre nicht mehr benutzt. Ich habe es am Anfang sehr intensiv genutzt, aber inzwischen ist einfach die Informationsflut eine so große, dass ich mit so Read-It-Later-Konzepten gar nicht mehr so wirklich klarkomme.
Ja, deswegen finde ich CaraKeep ganz cool, weil da kann man die Links reinpacken. Man packt da auch einen OpenAI-Key rein.
Ah, nice.
Und dann kann der dir automatisch Text generieren, aber zum Beispiel auch eine Summary geben.
Das ist gut.
Weil dann finde ich so, ich kann dann so einen Blogpost nehmen, wo ich jetzt sage, ey, ich habe gerade gar keine Zeit, das zu lesen. Ich packe das da rein, lass den kurz ein bisschen rödeln, kann dann sagen, okay, gib mir kurz eine Summary, kann drüber lesen und dann, oh, doch, vielleicht geil. Dann kann ich es mir ganz durchlesen oder halt einfach löschen, wenn es nicht
ist. Ja, dann pack mal den Link in die Shownotes, dass wir das alle nutzen können, weil es klingt relativ spannend, vor allem wenn man self-hosten kann.
Ja, kann man.
Das ist dann natürlich nochmal spannender.
Sehr gut.
Denn dann muss man keine Ads sehen, wenn man selbst hostet.
Boah, was ein Übergang.
Wie bei WhatsApp. Ich habe noch keine gesehen, aber
ich
die Pressemitteilung hat mich schon ein bisschen angekotzt, muss ich sagen.
Aber es war ja klar. Es war doch klar. Das war doch
natürlich
das.
Ist es gleich. Mein WhatsApp verdient keinen Cent.
Richtig.
Deswegen hat Meta jetzt entschlossen, dass zwischen den Nachrichten Anzeigen erscheinen sollen.
Ja.
Und die Anzeigen sollen wohl ja optisch so aussehen wie ein Chat. Also ich bin gespannt, was es gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da mit AI relativ viel machen könnte.
Ja.
Also zum Beispiel so ein Chat über ein Produkt oder was weiß ich, Audi macht eine Anzeige und dann kann man da so lange rumchatten, bis ein Audi konfiguriert ist, der zu einem passt. Oder es gibt irgendwie eine Anzeige von irgendeinem Dropshipper und der will dann irgendwelchen Quatsch aus China verkaufen. Ich bin gespannt, welche Richtung es gehen wird. Ich befürchte, es wird eher in die Richtung Dropshipping aus China gehen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich nutze es tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Also wir chatten ja auf Signal. Und wenn ich kann, chatte ich auf iMessage. Also WhatsApp ist mein Fallback vom Fallback.
Mhm.
Nutzt du es noch aktiv?
Ja, muss ich leider. Also Family ist noch komplett auf WhatsApp und keiner benutzt Signal irgendwie.
Ja, vielleicht ist es auch noch meine Bubble. Also meine Band und meine Informatikfreunde, die nutzen das halt.
Ja.
Und das ist auch schon 70% meiner Kommunikation, aber du hast recht, Family, bei mir nutzt es auch nicht. Da habe ich WhatsApp.
Und also ich schreibe insgesamt nicht so viel, deswegen, ja, sonst, wenn ich halt mal was schreibe, dann schreibe ich darüber, aber so für, ja, Leute, die ich auch aus der Tech-Szene kenne, die haben meistens Signal und da kann ich schreiben, aber ja. Was ist die nächste News?
30 Jahre Java.
Ah ja, toll.
Ich wollte einfach mal ein kurzes Heads-up dafür geben. Es ist nach wie vor meine Programmiersprache der Wahl, hat alles überdauert. Also ich habe auch links und rechts mir einiges angeschaut. Wenn ich was entwickeln möchte, was stabil sein soll und was funktionieren soll und keine krasse UI hat, dann ist Java das Mittel der Wahl, 30 Jahre alt. Was ist dein Resümee, Lukas? Hat Java die?
Ja, es ist halt schon teilweise noch ein bisschen altbackend.
Findest du?
Ja, Boilerplate, halt, das stimmt schon auch. Aber ich bin kein Java-Hater, so wie ganz viele im Internet. Das ist ja immer sehr leicht. Java, scheiße, hihihaha. Aber ich finde es geil für auch so, vor allem Enterprise finde ich es cool. Und selbst wenn ich jetzt sage, ey, ich will hier irgendwie eine coole REST-API, die gleich dokumentiert ist, mit einem Kafka verbinden, da greife ich zu nichts anderem als eine Java-App. Aber ich bin auch großer Freund von Go geworden, wegen Simplicity's sake und weil es einfach ein Single Binary ist, keine JVM, nicht viel RUM Usage und so, das ist dann schon nochmal ein bisschen lightweighter. Und jetzt packe ich eine andere News zwischen rein. Es tut mir leid, Markus. Aber in Bezug auf Java, was hältst du denn von Kotlin?
Es ist okay. Also Kotlin versucht ja genau das, was Java immer in die Kritik gebracht hat, ein bisschen zu mitigieren. Es versucht ein bisschen moderner, ein bisschen kleiner, ein bisschen lightweighter zu sein. Ich finde, es geht manchmal zu Ungunsten der Lesbarkeit.
Okay.
Aber es hat zu Recht seine, ich glaube, es ist keine Nische, das ist Nische zu nennen, wäre arrogant.
Nee.
Es hat zu Recht seinen
vor allem, also,
Platz in der Android-Entwicklung gefunden.
Richtig. Android ist ja nur Kotlin und ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Kotlin, weil das sowas Ergonomics angeht, richtig geil ist, fühlt sich an wie eine neuere Sprache, ist ja auch eine neuere Sprache, aber baut auf dem Giganten Java auf. Was bei mir immer so der Gripe war mit Kotlin, war, dass ich das nirgends anders entwickeln kann, außer in der IntelliJ, weil es halt eine JetBrains-Sprache ist.
Korrekt, ja.
Und das fand ich immer kacke. Man hat seit Jahren fragen wir JetBrains, bitte bringt doch einen LSP raus. Bitte bringt doch Tooling raus, um das in anderen Sachen zu entwickeln. Und die haben immer gesagt, nein, das muss man in der JetBrains IDE entwickeln, weil ja, anders machen wir es nicht, so verdienen wir unser Geld. Jetzt haben sie es doch geändert, Markus. Sie haben einen eigenen LSP rausgebracht.
Krass,
vor,
das heißt,
ich glaube, knapp 3 Wochen oder
man
so.
Man könnte es dann so Visual Studio Code und so verwenden.
Richtig, Visual Studio Code, NeoVim, alles möglich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich sag's dir, ich freue mich drauf, mal ein bisschen was mit Kotlin zu machen und nicht immer diese ewig lang ladende Kack-IntelliJ zu öffnen.
Das, also die IntelliJ lädt bei mir tatsächlich so schnell, dass mir das egal ist, aber was ich tatsächlich auch mal machen möchte und da sind wir uns einig, ich will mal eine Android-App und eine iOS-App schreiben,
mhm,
und zwar nicht mit einem Meta-Framework. Also ich habe jetzt mit React Native schon Dinge getan und ja,
aber
es
React
ist halt,
Native ist auch kein gutes Beispiel.
Ist halt kacke und es ist irgendwie doof und kompromissbehaftet und es macht alle Dinge. Ich will jetzt einfach mal verstehen, wie es denn auch jetzt, was die modernen Features betrifft, die jetzt Apple anbietet auf der iOS-Plattform und die modernen Features, die Google auf der Android-Plattform anbietet, wie kann ich die denn nutzen und wie fühlt sich da die Entwicklung an? Das ist so vielleicht so mal mein Sommerprojekt. Eine kleine App, die ich dann native auf beiden Plattformen implementiere. Ich habe also auch schon eine Idee.
Ja.
Ich hätte nämlich ganz einfach gerne eine mobile App, die ohne in Echtzeit durchzulaufen die LOFS von einer Audiodatei anzeigt.
Ah, ja.
Also so würde ich so Share-Sheet rein und dann gib mir irgendwie an, wie viele ist das Ding irgendwie ready für Spotify oder nicht.
Also ich weiß auf jeden Fall von einer Firma, die von Native, both Native, jetzt wieder gewechselt ist auf, und zwar Kotlin Multiplattform. Ich glaube Compose Multiplattform heißt es, wo du dann halt eine Codebase hast, für Android und iOS, weil Maintainen von beiden ist also halt einfach zu teuer und zu error-prone auch, weil dann musst du jedes Mal die Features replizieren. Ne?
Ist korrekt, ja. Und das ist verstehe ich. Es ist dann halt aber ein anderer Approach. Also du bist dann halt nicht so ein Kind der einzelnen Plattform, sondern du bist dann halt eine App und die muss jetzt nicht zwangsläufig die Design-Guides von Apple und von Google befolgen, sondern das ist dann halt so wie in Facebook oder wie in Instagram halt ein bisschen autonom. Es ist dann halt, ich meine, Snapchat benutzt 0% von den Apple Design Guidelines,
Ja.
Das will ich, aber genau das will ich ja nicht. Also ich will einfach mal lernen und verstehen, wie ist es denn gedacht, so eine native App tatsächlich zu schreiben, jetzt auch mit dem neuen Design. Das können wir jetzt ja schon ein bisschen spoilern, dass wir dann im Thema der Woche bereden werden.
Ja.
Wie fühlt sich das an? Und auch, wie kann ich die lokalen LLMs verwenden? Auch das können wir schon mal spoilern. Das kommt ja auch nochmal im Thema der Woche.
Ja.
Dann lass uns weitergehen. Apple hat einige Regeln im iOS-Ökosystem verändert und verändern müssen.
Richtig.
Auf zwei Stück wollen wir mal exemplarisch eingehen. Thema Nummer eins war, dass Anbieter wie Spotify und Netflix keinerlei Hinweis in der App bringen durften, wie man ein Abo abschließt.
Ja, weil die ganzen großen Plattformen wollen natürlich nicht, dass die Abos über Apple abgeschlossen werden, weil sie dann 30% verlieren. Genau, aber die wollen nach wie
vor 30%. Das ist ja unglaublich viel Geld.
Ja. Und da hat Apple gesagt, nein, ihr dürft auch nicht auf externe Sourcen weiterleiten. Und das hat jetzt die EU gesagt, doch. Oder? Ist das die EU?
Genau, es war die, ja, ich glaube, es
war. Nee, ich glaube, es war sogar nicht die EU.
Es war Amerika.
Stimmt, es war nämlich genau, Antitrust.
Genau, Antitrust, Amerika ja. War es. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute Sache. Also dieses Entitlement, und das ist wahrscheinlich auch die größte Kritik, die man an Tim Cook als Apple CEO stellen kann, dieses Entitlement, den letzten Cent aus den Plattformen rauszupressen und zu glauben, nur weil man die Hardware und das Betriebssystem liefert, an allem, was an Business auf dieser Plattform passiert, irgendwie beteiligt sein zu müssen, finde ich schon ziemlich frech.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass Antitrust und EU-Regulierung da entsprechend eingreifen. Wir haben jetzt mal als Beispiel einen News-Artikel verlinkt über Spotify, die jetzt natürlich in der Lage sind, Umsätze zu machen, die an Apple vorbeigehen.
Ja, aber initial ging das natürlich von Epic aus, Epic Games genau, tatsächlich. Genau,
das waren diejenigen, die
Die gesagt haben,
auch so mega on-off. Was war es, dieses Kiddie-Spiel mit
Fortnite?
Fortnite, genau. Ja, das genau. War ja mal drin, mal nicht. Und
ja, weil ja, du kaufst halt auch die Sachen in-game natürlich, die ganzen Skins und so. Und da will Apple natürlich fett dran mitverdienen, aber da hat Epic gesagt, nö, dann verklagen wir euch. Lull.
Ja. Und das hat jetzt ein Gericht entschieden, dass es nicht der Fall sein darf, deswegen kann man jetzt zurecht und also die nächsten sind zum Beispiel Amazon Kindle. Natürlich kann man jetzt auch Bücher irgendwie über 3, 4, 5, 6 Links dann im Browser kaufen. Also genau solche Dinge sind jetzt möglich und ja. Auch möglich, dass es die nächste News ist, dass Applikationen jetzt auf die NFC-Schnittstelle zugreifen. Und die ersten, die das gemacht haben, waren tatsächlich CurvePay, das haben wir verlinkt und gleich danach kam PayPal. Das heißt, was machen jetzt die Kollegen? Sie nutzen die Schnittstelle, um Zahlungsmittel anzubieten.
Mhm.
Und das finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll, aber dann andererseits auch nicht. Also warum finde ich es sinnvoll? Aus einer technischen Perspektive ist es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, weil der NFC-Schnittstelle über das Lesen und Schreiben und über das einfache Auslesen von Bits und Bytes hinaus jetzt freigegeben ist, man kann jetzt seine eigene Zahlungs-API da reinstecken, aber das öffnet natürlich Tür und Tor für all die ganzen Pay-Later-Geschichten.
Ja.
Also so Klarna und PayPal und wie sie alle heißen können, jetzt halt noch einfacher Consumer-Kredite an iPhone-Besitzer bringen. Die sagen halt, hey, möchtest du nicht mit Klarna bezahlen, hier deinen nächsten Supermarkteinkauf und dann verlangen wir hier 5% Zinsen auf deine Äpfel und Birnen. Oder eher realistisch auf deinen Red Bull und die Marlboro.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so krass befeuert wird, nur durch diesen Change.
Ja, aber das waren die ersten, weißt du? Also wer es zum Beispiel nicht gemacht hat, ich war ja in Paris in der Metro und weißt du, wie die Fahrkarten über iOS managen?
Nee.
Die pretenden, dass sie eine Kreditkarte sind. Das heißt, die pretenden, dass die Fahrkarte eine Kreditkarte ist und haben dann an den Gates die so zur Zahlungsautomat-Logik, die dann praktisch Geld von dieser Kreditkarte abbucht. Und das
okay,
ist
also du hast dann auch mit absolut, NFC
genau,
quasi.
Mit
okay,
NFC,
krass.
Also ein absoluter Workaround mussten die machen. Und also so Geld aufbuchen, dann wieder abbuchen und so, also mega umständlich
geil.
Auch. Und dann hat man da seine Fahrkarte und steht da drin, ja, wir warten jetzt auf deine Bank, dass sie dir irgendwie deine Kreditkarte issued. Also es war komplett beschissen.
Okay.
So beschissen, dass ich dann relativ schnell mir für 2 Euro so eine Plastikkarte gekauft habe.
Ja.
Und das muss jetzt halt nicht mehr sein. Das heißt, die ganzen Fahrkartengeschichten, auch meinetwegen die Deutsche Bahn, braucht keinen QR-Code mehr und so. Also ich denke schon, dass das jetzt in die deutlich richtige Richtung geht.
Ja, was auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung geht, ist geile Produkte aufzukaufen, die dann einfach einzustampfen.
Ich glaube, das war eine der ersten News, die wir im Podcast überhaupt hatten, als wir angefangen hatten, dass Wunderlist gekauft wird oder das gekauft wurde.
Kann sein, ja.
Und von Microsoft. Und nachdem sie dann Microsoft Lists noch parallel zu Microsoft To Do laufen haben lassen, ist es jetzt komplett eingestampft worden. Also Wunderlist war wirklich eine sehr, sehr, sehr gute deutsche Startup-App, die genau das konnte, was sie versprochen hat, nämlich Listen anzeigen. Und das ist jetzt auch Vergangenheit.
Ja, aber schauen wir in die Zukunft.
Schauen wir in die Zukunft. Hast du gesehen, was Sam Altman und wie heißt der, Johnny Ive,
ja,
gemacht haben?
Nee.
Also erstmal haben sie mega cringe Fotos veröffentlicht, wo man denken könnte, sie hätten jetzt geheiratet und würden bald ihr erstes Kind adoptieren.
Ja.
Aber sie haben auch gemeinsame Sache gemacht mit einer Firma namens I.O.
Okay.
Das heißt, es ist jetzt ein Joint Venture oder eine Fusion, so genau weiß man das noch nicht genau, von OpenAI und von der Firma von Johnny Ive. Johnny Ive ist ja der Erfinder vom, oder der Erfinder, der Designer vom iPhone, der Designer vom iPod, der Designer vom MacBook. Und was sie jetzt rausbringen wollen, ist ein mysteriöses Device oder eine Serie von Devices, welche AI in deinen Alltag bringen.
Okay. Ist es dann so wie Omi oder Friend?
Ich glaube, es ist.
Kennst du die?
Ja, ja. Es gab ja dann nochmal, es gab ja den Rabbit noch und es gab noch diesen.
Aber Rabbit war ja einfach ein Scam.
Ja, es gab noch einen anderen, so einen Clip, den man so draufpacken konnte.
Also es gibt auf jeden Fall dieses Omi, das hieß nämlich auch Friend vorher und dann hatten die so einen Battle, weil der eine hatte das dann zuerst und der andere hatte aber dann schon so viel investiert und keine Ahnung was, aber einer von denen hat es dann geändert, das heißt jetzt Omi und das ist tatsächlich sogar Open Source, das kannst du dir selber, kannst du dir Components bestellen und dann Open Source draufladen, dann hast du so eine Halskette mit so einem AI-Ding, auch 3D-Druck. Drucken und dann hast du so ein, das sieht dann mega goofy aus, aber mit dem kannst du dann dauerhaft reden, der nimmt halt alles auf und dann kann er das auch speichern und irgendwie in Notizen umwandeln und keine Ahnung was.
Und ich glaube, genau das wird es werden.
Okay.
Also das ist natürlich alles Spekulation, aber ich denke, es wird das dritte Device, also was in diesem Video, das wir rausgebracht haben, ultra präsent war, ist, dass Technik nicht sichtbar war.
Okay.
Also sie haben einfach ein Video rausgebracht. Sie sind in eine Bar gegangen.
Black Mirror. Und
ja, es war wirklich Black Mirror. Also es hat wirklich so ein bisschen, es hatte auch so ein, sie waren in so einer alten Bar, so mit Filterkaffee, es sah alles auch so ein bisschen verratzt aus. Also es hatte wirklich ein bisschen Black Mirror Vibes. Und man hat keine einziges iPhone, keine einzige Technik gesehen. Und ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt meine, so das, was ich zwischen den Zeilen lese, weil ich versuche so ein bisschen die Artistic Perception zu verstehen. Ich glaube, dass es ein Device wird, welches nicht sichtbar und welches ganz, ganz ubiquitär und nicht non-obtrusive sein wird.
Ja.
Es also macht mir Angst, aber auch ein bisschen.
Ich hätte gerne
diesen
Clip, den man hier so hinmacht. So
an die Stirn, du zeigst auf deine Stirn.
Ja, genau. Ich zeig so an die Schläfe, wo man dann hier so ein Ding hinmacht und dann ist man so locked
in. Fotos drin.
Ja, genau. Ja, finde ich ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich benutze tatsächlich als Voice Assistant ja auch die AI und ich habe letztens festgestellt, dass ich das ja auch nicht nur zu Hause machen kann, sondern ja auch unterwegs über meinen Voice Assistant an meinem Handy. Das kann man ja bei Apple kann man das ja nicht umstellen, das ist ja immer Siri, aber bei Android kann man ja den Voice Assistant, den Preferred Voice Assistant ändern und da habe ich einfach Home Assistant eingestellt und wenn ich jetzt halt hier an der Seite so hoch mache, dann spreche ich jetzt mit meinem Home Assistant, der zu Hause läuft, aber auch mit ChatGPT und dann kann der mir halt auf Fragen antworten, der kann auch das Internet besuchen und gucken, okay, was könnte hier die richtige Antwort sein und ich habe das tatsächlich sehr viel genutzt für, und jetzt mega dumm, aber für Tennis,
Okay.
Weil wir waren halt in so einem Irish Pub und da lief halt Tennis und ich habe keine Ahnung von Tennis. Also ich weiß irgendwie.
15:30, genau, 40, genau. Vorteil, Nachteil.
Aber warum heißt das so auch? Also warum sind das 15:30, 40, haben wir dann, habe ich halt gefragt. Ich habe dann gefragt, okay, was heißt AD? Ah ja, das heißt Advantage, Vorteil. Okay, was, wie viele Punkte muss der erreichen und so. Und das war schon, das war eine coole Experience, so zu haben, wirklich so ein AI-Voice-Ding, wo ich halt reinrede und der gibt mir einfach die Antwort, fand ich echt cool und sehr, sehr praktisch.
Ich finde es auch sehr spannend. Ich habe als Kind ja tatsächlich Tennis gespielt, das heißt, ich kenne die Regeln.
Okay.
Aber wenn man mal genauer nachschaut, die sind echt absolut beschissen. Also warum gewinne ich zuerst ein Spiel und dann einen Satz?
Richtig.
Und was zum Fuck ist ein Tiebreak? Und wann ist ein Netzroller okay und wann nicht? Und warum darf ich zweimal aufschlagen? Also, naja, ist schon.
Richtig. Und warum ist der, das verstehe ich auch nicht, weißt du, die normalen Punkte sind 15, 30, 40 und dann gewonnen, wenn nicht, also wenn zwei.
Wenn nicht 42 haben, weil dann geht es Vorteil, Nachteil.
Genau, richtig, dann geht es Vorteil, Nachteil, dann musst du nach dem Vorteil nochmal gewinnen. Aber wenn es ein Tiebreak gibt, dann spielst du bis 7.
Genau.
Aber auch. Ja, nicht mit, also ich dachte dann, okay, dann spielst du dann nochmal einen ganzen Durchgang? Nee, spielst du nicht. Du spielst einfach auf Punkte, aber hier zählen die Punkte normal.
Normal,
wie,
genau.
Wie normaler, ja, ja, Mensch, richtig, einfach, ja, die Punkte zählen und man zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, korrekt, 7 hoch. Ja, und dann musst du aber auch, ach, alles sehr interessant. Aber
das ist aber ein schöner Sport.
Ja, weil es war nämlich das French Open, Roland Garros. Und da waren im Finale Sinner gegen Alcaraz. Kennst du wahrscheinlich nicht.
Kenn ich nicht, nee.
Ja. Aber kennst du Rafa Nadal?
Nein.
Was?
Ich bin bei Boris Becker und Steffi Graf ausgestiegen aus dem
What
Tennis
the fuck?
Game.
Ja. Also das hätte ich gedacht, das kennst du. Also das ist the GOAT. Das sagt, nee, man, das ist der beste Tennisspieler ever. Und jetzt ist Alcaraz nämlich, hat genau zum gleichen Zeitpunkt in seiner Karriere den French Open gewonnen wie Rafa Nadal. Deswegen sagen jetzt viele, Alcaraz ist der neue Rafa. Ja, nur so als Side Note. Ich will eine News zwischenschreiben, die ich reingetan, ja, habe. Und zwar, jetzt wo du so viel AI und IO gesagt hast, müssen wir eigentlich auch nochmal über Bilder.ai reden.
Also Bilder wie der Erbauer.
Richtig. Und AI wie AI und nicht IO, das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich auch Bilder.io, die das Quick-Framework machen und die haben nichts miteinander zu tun. Das sind nicht die gleichen Firmen, die haben nichts miteinander zu tun. Bilder.ai hat aber, also das war so ein Startup, die gesagt haben, wir können für euch eine Webseite machen, ohne dass ihr irgendeine Programmier-Knowledge braucht. Und dafür verwenden wir halt AI. Und da haben auch Microsoft investiert, richtig viel Geld. Die haben tatsächlich aber auch Finanzbetrug begangen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Aber deren Core-Produkt hat auch nie funktioniert. Nämlich AI stand bei denen nicht für Artificial Intelligence, sondern Actually Indians. Ja, die haben 700 Indians angestellt, die dann die Webseite für dich gebaut haben. Ja.
Ungünstig.
Ich meine, wenn niemand nachfragt, wofür AI steht, selber schuld. Nee, das nur als Side Note, aber ist natürlich auch wieder sehr geil und zeigt mal wieder auch die Schattenseiten des AI-Hypes, sag ich mal.
Apropos AI-Hype, kommen wir zum Thema der Woche. Wir wollen verspätet, nicht in Echtzeit, die WWDC und die GTC Keynote uns ein bisschen vornehmen. Hast du die WWDC Keynote live gesehen?
Ich habe angefangen und dann war es mir zu langweilig.
Wir saßen tatsächlich in Kitzbühel auf der Terrasse, hatten unser Abendessen und haben dann frecherweise einfach die AirPods ins Ohr gepackt und dann die Keynote angeschaut, sehr zur Belustigung der Kellner.
Geil.
Die dann auch immer mal wieder geschaut haben, ob es ein neues iPhone gab oder nicht.
Ja.
Und ja, es war Fangen wir mal von den, also wir haben uns ein paar Themen ausgesucht. Wir kommen jetzt ein bisschen spät, late to the party, deswegen, ja, werden wir eher so eine Analyse machen und gar nicht so viel über die Inhalte reden. Das Erste, was passiert ist, war eine Entschuldigung von der besten Frisur aller Zeiten.
Greg Federighi.
Himself. Er hat sich entschuldigt, Lukas, darüber, dass sie was nicht geliefert haben.
Richtig. Also wer das Wall Street Journal Interview noch nicht gesehen hat, mit Greg.
Ich habe vorhin reingeschaut, das ist echt unangenehm.
Es ist richtig geil, also guckt euch das an, weil was ich immer an Apple so kacke finde, ist dieses, niemand kann mal schlecht über Apple reden, ohne dass man nicht aus allen Events ausgeladen wird. Deswegen finde ich auch MKBHD nicht mehr authentisch, weil der wurde dann auch eingeladen, hatte ein Interview mit denen und normalerweise ist der richtig kritisch, was so Sachen angeht. Aber da hat er dann nur noch, ja, boah, toll, Apple, supi, richtig geil, weil, ja, wenn er jetzt schlecht geredet hätte über die oder kritisch, dann wäre er ausgeladen worden.
Und das passiert ja, also John Gruber hat ja diesen Blog-Eintrag geschrieben, Cupertino is broken oder something's fishy, irgendwie sowas in der Richtung.
Ja.
Und dann kamen keine Apple Executives mehr zu seiner Talkshow. Das heißt, es ist tatsächlich für die Presse ein großes Risiko, schlecht über Apple zu schreiben, ja, weil du dann keinen Zugang mehr hast.
Ja, und deswegen war ich umso überraschter, dieses Interview zu sehen mit dem Wall Street Journal und die Interviewerin macht die, die grillt die da wirklich
das
am Spieß.
Das war wahrscheinlich das erste und das letzte Interview.
Ja, wahrscheinlich. Aber wirklich, du siehst da diese beiden Apple-Execs sich da in die Hose kacken, weil die wirklich so, ja, was ist denn jetzt mit Apple und Apple Intelligence und Siri?
Und man sieht auch den ganzen Tors, wie sie die Hände so verkrampfen.
Ja, ja. Und es gibt eine Sequenz, die wir nicht gesehen haben jetzt vorhin, aber da wirklich, da siehst du so, wie der Greg so nachdenkt und sich so denkt, okay, ja, was machen wir da jetzt? Oh, Scheiße, was sage ich jetzt? Und dann so, ja, ich muss ja lächeln. Ah, ja, okay. Das ist wirklich, das ist echt, echt sehr, sehr geil. Und ja, sie haben es nicht geschafft. Sie sagen, sie wollen mit einem Produkt erst auf den Markt kommen, wenn das zufriedenstellend ist, wenn es einen gewissen Standard hat und kein Produkt, was nicht zu 100% funktioniert.
Das kann ich verstehen. Aber
ja,
eine Firma dieser Größe, die so krass nicht in der Lage ist, im Thema AI zu liefern, obwohl der Markt da ist und alle drauf warten, ja, ist echt skandalös.
Und das sagt die Interviewerin halt auch, also sorry, aber Apple ist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Firmen, die, was Geld angeht,
kaum
unendlich Ressourcen hat.
Ja,
also sorry, die können da so viel Geld drauf werfen, wie die wollen und das kratzt nicht an deren Reserven dran. Deswegen hat die auch zu Recht gefragt, ja, aber warum habt ihr es nicht geschafft? Und dann meinen die halt, ja, und ja, wegen, weil das halt mit den Dingen nicht so geklappt hat. Wir sind dann zweispurig gefahren. Wir hatten erstmal die eine mit den Basic Functionalities und der Semantic Search und den Advancederen. Und das mit dem Advancederen hat dann nicht geklappt. Deswegen haben wir erstmal das ausgerollt und keine Ahnung was. Also sie haben sich da auf jeden Fall sehr rausgeredet. Und Craig hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, von der WWDC waren das ja nur 4%. Und das wäre ich vorhin auch schon so angeprangert. Das ist halt ein Bullshit.
Es waren aber die 4%, die den Börsenkurs nach oben treiben.
Richtig.
Es waren die 4%, in die Trust gesetzt wurde, dass Apple jetzt in the game ist.
Ja, und du sagst ja auch nicht, also sorry, wenn du das ist genauso wie wenn du sagst, ja, Steve Jobs damals als das iPhone enthüllt war, das war ja nur 4% von der Keynote. Digga, das war das Ding von der Keynote. Das war ja der Höhepunkt. Du baust ja auch darauf hin, dass du sagst, ey, jetzt kommt der Banger und dann sind alle dabei, deswegen investieren wir. Deswegen ist das so ein Bullshit-Argument einfach nur.
Weißt du, was ich glaube? Und da sind wir so ein, das ist ein bisschen so die Meinung, die ich auch von den Grubers und von den Bits und Sos dieser Welt ein bisschen so übernommen habe, dass das bei Apple hauptsächlich ein politisches Problem ist, dass sie ja nicht verstehen wollen, dass sie es einfach nicht schaffen werden, ein LLM-Anbieter zu sein.
Ja.
Und dass sie deshalb ganz, ganz, ganz große politische Probleme haben, dass Features auf der Plattform auf Third-Party-LLMs zugreifen. Also ja, ich glaube, sie schaffen es einfach nicht, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, okay, Siri nutzt jetzt ein ChatGPT, ein Gemini, ein Mistral, ein Claude. Das passiert ja nicht. Es gibt diese zaghafte Partnerschaft mit ChatGPT, haben sie jetzt auch in der Keynote vorgestellt. Ich glaube, das war dann so ein Screenshot, dass man sich den erklären lassen kann von ChatGPT.
Obwohl, das haben wir auch schon vorher vorgestellt.
Ja,
ne? Aber
das ist wiederum auch ein Feature, denke ich mir, ja, danke. Also das ist letzten Endes ein angepasstes Share-Sheet. Das kann ich heute schon. Ich kann heute schon einen Screenshot machen und dann sagen, teile dieses Bild mit der ChatGPT-App und
schnell. Ja, richtig. Also, und dann geht es schon.
Was für ein Scheiß-Feature.
Naja.
Absoluter Quatsch. Aber was Apple verpasst hat, meiner Meinung nach, ist zu akzeptieren, dass sie als Hardware- und als Softwareanbieter kein AI-Anbieter sind, sich rechtzeitig die richtigen Partner zu suchen oder meinetwegen auch einen kleineren Partner einzukaufen, sondern dieses Not-Invented-Here-Syndrom zu nutzen und jetzt komplett verpennen, dass der AI-Zug an ihnen vorbeifährt. Also das, was Siri kann, verglichen mit dem, was ChatGPT kann.
Ja.
Das sind ja inzwischen 20, 30 Jahre Unterschied an dem technologischen Stand. Und dann zu sagen, dass Siri nach wie vor geschippt wird und das AI-Feature von iOS ist, ist einfach nur ultra peinlich.
Ja, da habe ich auch einen sehr, sehr lustigen Post im Apple Subreddit gesehen. Das war irgendwie, set a timer for 10 minutes und dann hat die neue Siri gesagt, sorry, I can't help with that. Und dann denkt man sich echt so, also sorry, das ist ja so simpel. Und dann stand in den Kommentaren, und da habe ich mich wirklich weggeworfen, hey Siri, call me an ambulance. Okay, I will now call you, from now on, I will call you ambulance. Und das ist halt...
Das ist die average Siri-Experience.
Ja, wirklich. Und das ist halt, das ist lustig, weil das halt wahr ist, weil du dir halt jedes Mal denkst, wenn du dieses Ding benutzt, what the fuck ist das? Das ist einfach scheiße. Und ich habe auch jede, ich weiß noch genau, wie ich jede WWDC oder jede Keynote darauf hoffe, dass die was mit Siri machen, weil ich das auch im Smart Home benutzen will, weil ich darauf gehofft habe, ey, jetzt kann doch mal was passieren, ey, die, wenigstens ist es bei denen noch viel lokal und so, aber die kriegen es einfach nicht hin.
Und das ist, meiner Meinung nach wäre das okay, wenn sie dann sagen, okay, wir öffnen diese Schnittstelle, sodass andere Anbieter sich auf Systemebene anbieten können, sowas zu tun. Man stelle sich nur vor, ich hätte eine LLM, welches die Inhalte, die Intents, so heißt es ja in dieser Objective-C-API, sorry, in dieser Swift-API, diese Intents nutzen könnte, um dann so MCP-artig meine Apps zu ich bin jetzt hier im Feierabend, suche mir irgendwie entweder ein Hörspiel oder einen Film über Science Fiction
raus. Ich meine, und ich habe ja vorher drüber geredet, ich habe das jetzt auf meinem Android de-googled Phone mit Home Assistant. Der kriegt das
absoluter frickeliger
Kack.
Open Source.
Ja, wo du so denkst, ey, die kriegen das hin. Ich kann da, die haben ja auch erstmal mit Intents gearbeitet, als das AI-Ding noch nicht so groß war und haben jetzt aber gesagt, ey, du kannst es aber trotzdem anbinden mit irgendeinem LLM und der kann dann als Fallback, wenn die Intents nicht registriert werden, die LLM-Response nutzen und da dann mit dem LLM quatschen und das funktioniert einwandfrei. Der kann mir Sachen suchen, der kann auf Services in meinem Smart Home zugreifen und ich kann sogar die Services erweitern mit MCP-Servern. Und dann denkst du dir halt echt so, wie kriegt das eine Piss-Company, Nabucasa, also die super Arbeit macht, aber die ja eine Fraction, wie viel Prozent sind das? 0,1% der Ressourcen von Apple?
Wahrscheinlich weniger.
Viel weniger wahrscheinlich noch, 0,001% der Ressourcen von Apple und die kriegen das besser hin als Apple selbst. Das ist einfach ein Armutszeugnis.
Das ist ein politisches Problem. Ich denke, die Manager sagen einfach, unsere Strategie und wir müssen alles auf der Plattform halten und wir dürfen da nichts freigeben, das ist das Gold und wir machen das alles selber und sie schaffen es halt nicht.
Das waren die großen Innovatoren. Das war die Company, wo man gesagt hat,
ist Tim Cook kein Innovator, sondern jemand, der das sicherstellt, dass der Umsatz passt und der Börsenkurs nach oben geht. Vielleicht ist, wenn ein Johnny Ive geht, vielleicht ist das doch eine größere Lücke in der Innovationskraft. Vielleicht ist Apple jetzt auch Zeit, überholt zu werden. Ich meine, sie haben mit iPod und iPhone die letzten 20 Jahre dominiert, waren davor irgendwie ein kleiner Fisch. Vielleicht kommt jetzt I.O. und own die nächste Generation von Devices.
Ganz sicher nicht, weil jetzt haben wir Liquid Glass, Markus.
Ich glaube, sie haben das einfach rausgebracht, weil es sonst überhaupt kein Content gegeben hätte.
Aber du, wirklich, also ich dachte mir so, okay, jetzt muss ja was Geiles kommen. Und dann sagen die, ja, wir haben jetzt einfach Windows Vista. Leute, mega also, geil.
Vielleicht nochmal kurz zur News. Also es gibt jetzt in der gesamten Apple-Plattform, also nicht nur bei iOS, sondern bei iPadOS, bei macOS, bei tvOS und bei visionOS gibt es jetzt eine einheitliche Form- und Designsprache und das ist nach iOS 7, als wir von diesem Skolkomorphismus weg sind zu einer relativ flat UI.
Ja, flat. Ja.
Jetzt der zweite große Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie zumindest die mobilen AIs funktionieren. Jetzt gab es sowas tatsächlich schon mal auf dem Desktop. Damals hieß es Aqua. Das war so eine Bonbon, bubbly, glänzend, shiny UI. Und jetzt kommt es wieder. Also wir haben jetzt so eine glasartige, doch wieder relativ realistisch anmutende, nicht flache, weniger minimalistische Form und UI-Sprache auf und der Plattform.
Man muss auch dazu sagen, also wie gesagt, das gab es halt auch schon und das war auch schon ein Webtrend seit meiner Ausbildung. Ne? Also Glassmorphism gibt es schon richtig lange und das macht halt auch keiner, weil, und das finde ich ist nämlich auch ein interessanter Aspekt, weil das Ressourcen kostet.
Es kostet Ressourcen, das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass man es im Bereich von Augmented Reality und Virtual Reality braucht.
Ja.
Denn man verliert sonst den Kontext und die Verortung über die Augen in dem Raum, in dem man sich gerade befindet.
Und das ist tatsächlich ein guter Aspekt, weil, und ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, also auch privat nicht, Meta, also Facebook, die ja auch die Meta Glasses machen, also die, wie heißen die Dinger? Meta?
Quest.
Quest, genau. Diese VR-Brillen, die haben jetzt nämlich auch ihre Designsprache wieder auf Translucency und diesen Glass-Look gesetzt, auch schon bevor Apple das jetzt announced hatte.
Weil es notwendig ist.
Richtig,
also ich
weil
ja
man
auch eine
einfach
Quest.
Braucht.
Man braucht es, weil sonst verliert man sich, man verliert komplett die Orientierung. Man hat dann diese Brille auf und es ist ja, also auch die Quest ist ja eine VR-Brille, aber durch die Kamera-Path-Through-Geschichte eigentlich auch so eine Virtual-Reality-Brille. Und oder eine Augmented Reality Brille, so ist es. Und in dem Moment, in dem man gar nichts mehr sieht von seiner Umgebung, sondern alles irgendwie voll mit Fenstern ist, verliere ich die Orientierung. Also da bewegt man sich nicht mehr frei, da bewegt man sich nicht mehr sicher in dem Raum, in dem Tische und Stühle stehen. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Geschichte, dass das jetzt allerdings so massiv runterblubbert auf die Nicht-AR-Plattformen. Das, ich weiß es nicht. Also dass
ich
jetzt
weiß
ständig
auch nicht.
Mein Handy irgendwie mit Kamera und so wahrscheinlich nicht.
Ich weiß halt auch nicht. Also sie haben es wahrscheinlich gemacht, um das auch ein bisschen zu pushen, um zu sagen, wir sind
AR, VR, ja, ist ja, unser
wir sind
Ding,
ready.
Genau.
Und ich finde aber trotzdem, ich glaube, und das ist Spekulation, aber ich glaube, das wirkt sich zum Beispiel auch auf Batterie aus.
Ja, das.
Ja. Ich glaube, das ist schon auch, nicht, dass dein System dann richtig langsam ist, aber ich glaube, das verbraucht trotzdem
klar.
einfach Ressourcen.
Völlig klar.
Und
da ist eine Physics Emulation drin, die dann die Reflexion und so berechnet.
Und sorry, da sage ich, mach das weg. Ich will meinen fucking Akku behalten. Ist mir scheißegal, wie das aussieht. Ich will nicht mehr Akku verbrauchen, als ich eh schon verbrauche. Also jetzt machen sie die Handys immer dünner und immer dünner, wo ich mich auch schon genug drüber aufgeregt habe. Aber jetzt packen sie auch nochmal einen mehr resource-intensive UI-Framework on top, wo meine Batterie noch schneller leer geht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es ein guter Move war.
Glaube ich auch nicht. Aber lass uns jetzt zu einem guten Move noch am Ende der WWDC teilen, weil wir müssen uns ein bisschen auf die Tube drücken.
Ja.
Ich muss nämlich heute Abend noch zu Cats ins Deutsche Theater.
Cool.
Ganz toll. Menschen in Katzenkostümen, die rumspringen und singen.
Ja.
Die,
du Furry, du.
Das ist das Furry OG, die gezeigt von 1980er. LLMs auf der Maschine. Also was Apple jetzt anbietet, und da bin ich sehr gespannt, ein kleines Embedded LLM, das man dann aus seiner Swift geschriebenen Applikation heraus nutzen kann. Ich finde das relativ spannend zu sagen, hey, ich kann kleinere Dinge, so eine Zusammenfassung oder mal eine Fehlermeldung erklären oder irgendwie einen Input interpretieren. Ich kann das lokal auf der Maschine laufen lassen und das ist auch mal ein Grund für mich, ich habe es gerade vorhin schon gesagt,
das auszuprobieren.
Mal ein bisschen auszuprobieren, ja. Mal zu schauen, wie es geht. Ich bin jetzt ja relativ erfahren mit der Java Enterprise Entwicklung mit LLMs. Ich möchte es mal im Vergleich sehen, wie das mit Apple funktioniert und habe mir da auch letzte Woche ein bisschen die Intent API angeschaut, weil das ist schon relativ gut, muss ich sagen, weil die Intents, die man früher eben für Shortcuts verwendet hat, die kann man jetzt, also Shortcuts ist diese Scripting-App auf iOS, die kann man jetzt auch verwenden, um halt MCP-artige Aufrufe aus dem LLM heraus zu erlauben.
Ja.
Und vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Alles heißt jetzt 26, das heißt, die Versionsnummern sind jetzt vereinheitlicht auf das Kalenderjahr.
Warum auch immer.
Ich finde es sinnvoll, weil wusstest du, was aktuelle WatchOS war? Ich nicht.
Ja, aber es juckt doch auch keinen.
Man muss dann aber doch mal drüber reden oder mal schauen. Ja,
und dann macht man aber, und wie funktioniert das mit Patches? Dann haben die Patches trotzdem alle eine andere Version eine andere, und dann weißt du, ja, auf welcher Version bist du? Ja, 26. Ja, welches 26? Weißt du, und dann, ich weiß es nicht. Hätte es auch nicht gebraucht, finde ich. Aber naja.
Gut, kommen wir zu der kleineren Keynote. Machen die Apple Keynote zu.
Okay, kleinere Keynote.
Ja, die GTC Keynote.
Ach so, stimmt, da musst du ja auch noch drüber reden.
Müssen wir auch drüber reden, aber nur ganz kurz tatsächlich, weil der Rumtum Tugger und Mr. Mistoffelees warten.
Ja, was gab's denn da?
Jensen Young gab's da. Ich saß tatsächlich.
Wer ist das?
Der CEO von Nvidia, der Typ mit der Lederjacke, der aus Taiwan stammt, aber ja,
mit den grauen Haaren.
Grauen Haare, lange in den USA lebt. Was ich da sagen muss, also ich habe es live gesehen, es war vor einer Videowand, wie man sich das so vorstellt. Was ich da sagen muss, was ultra krass ist, der Typ hat diese anderthalbstündige Kino komplett alleine gemacht.
Nice.
Das heißt, nicht so wie Tim Cook, irgendwie so da noch ein Manager und hoch und runter blubbern und dies und jenes. Das war
und dann steigt Craig Federighi wieder in ein Sportauto und fährt.
Genau, es war einfach so. Und er stand auch die ganze Zeit auf der Bühne, er hat sich dann hingekniet, als dann irgendwelche Filme liefen und so. Und es war wirklich, wirklich alles sein Ding, das er gemacht hat.
Ja.
Und was mich sehr überrascht hat, war, dass das Thema Games überhaupt nicht stattfindet.
Ja, da ist halt auch nicht das Geld. Also ich glaube, der Market Share von tatsächlich den Grafikkarten, die verkauft werden für Gaming, sind nur 4% oder 5% mittlerweile.
Das wundert mich aber, weil als Consumer oder als jemand, der irgendwie so durch die Tech-Bubble geht, denkt man halt, Nvidia Games, das ist so das große Ding. Aber nein, absolut das Gegenteil. Also es ging nur um Chips für Rechenzentren und Omniverse und AI.
Ich sag dir auch, das spürt man als Gamer, dass Nvidia die Gamer so scheißegal sind, das merkt jeder Gamer auch, weil die Karten sind nicht available für die Gamer, die tatsächlich interessant wären. Die Preise sind unnormal hoch und es wird einfach drauf geschissen, was irgendwelche Gamer wollen, weil da ist einfach nicht das Geld und da kriegen die nicht ihren Stockpreis hoch.
Ja, genau, weil die gesamte Konferenz ging um digitale Zwillinge im Omniverse. Als zweitwichtigstes Thema und als wichtigstes Thema um AI.
Ja.
Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach nur von den Dingen zu reden, wo auch die Presse da war, weil wir waren dann eingeladen bei verschiedenen Events und hatten auch Hintergrundgespräche und so. Also ich erzähle jetzt von der Keynote. Da wurde eine ganze Reihe von neuen Chips vorgestellt. Und diese Chips, die kann man praktisch skalieren von kleinen Development-Geschichten, diese Blackwell-KI-Plattform von kleineren Development-Maschinen bis hinten in dein Rack irgendwie mit einer.
Was ist das mit meinem Rack?
Da kannst du ganz viele dieser Chips reinstellen und Millionen ausgeben. Und was für uns oder für unsere Hörer vielleicht interessant ist, dieser Spark-Rechner, den es jetzt von Nvidia gibt, den kann man sich jetzt schon vorbestellen. Der kostet $3,000 und er ist letzten Endes eine AI-Kiste. Also da läuft dann Ubuntu drauf, es läuft die Nvidia AI-Plattform drauf und man kann dann ein Mistral oder ein Llama oder ein anderes Modell da drauf hosten und es läuft zumindest so die Versprechung und ich habe es auch mal grob überschlagen, also da sind schon einige, ich glaube ein ganzes Teraflop oder so ist da drin in diesem Ding. Also es sollte dann so schnell reagieren wie ein ChatGPT. Das heißt, du kannst dir für 3.000 Euro letzten Endes ein Embedded LLM, sicherlich jetzt nicht mit 1.000 gleichzeitigen Sessions, das wird nicht gehen, so, also diese Skalierung in die Richtung wird nicht gehen. Aber wenn man jetzt wirklich für einen kleinen Entwicklungsanwendungsfall ein eigenes Modell, ein augmentiertes Modell, irgendwie krasse Embeddings mal testen möchte, dann ist das sicherlich die Maschine, mit der man arbeiten möchte. Und wir haben jetzt auch eine bestellt. Das heißt, wir werden jetzt hier in der Firma, an der ich arbeite, die ersten Experimente machen, wie wir auf der Edge dann solche LLMs auch hosten können.
Cool.
Und warum Mistral?
Der CEO, Open Source.
Genau, CEO war auch dort, ist halt erstens europäisch. Das heißt, was die Souveränität betrifft, ein bisschen einfacher als amerikanisch und chinesisch. Und zumindest die nicht ganz top aktuellen Modelle sind Open Source und Nvidia hat sich darauf committed, diese Modelle dann auch nochmal speziell für die Chips zu optimieren. Das heißt, selbst wenn die dann jetzt nicht so schnell laufen würden, gibt es dann nochmal spezielle augmentierte Modelle von Nvidia, die dann ganz besonders gut auf diesen Chips laufen.
Cool. Ich will mir tatsächlich auch mal, jetzt nicht eine Nvidia-Karte, aber Intel hat jetzt auch so neue GPUs vorgestellt, die auch eher für den Pro-Bereich und so Workstations gedacht sind. Da will ich mir auch mal eine holen und die mal in meinen Self-Hosted-Server einbauen.
Also, wenn du für einen schmaleren Taler was haben möchtest, diesen Chip, den gibt es auch als OEM in Büchsen von Asus, von Lenovo, von HP und nochmal von MSI, glaube ich.
Und wie viel?
Nicht, also deutlich weniger.
Okay.
1800.
Ah, das ist mir noch zu viel
2000.
Geld. Also die Grafikkarte kostet halt, weiß ich nicht, 400 vielleicht oder so.
Ja, du hast dann dabei immer so Unified Memory Probleme wieder und
klar,
das
da kann nicht,
passt dann nicht. Und
aber zumindest, ich muss aber auch nicht auf so einem Level skalieren. Ne? Also für mich wäre das dann nur interessant für kleinere Anwendungen, die irgendwie was mit AI machen oder auch mein Voice Assistant, den ich dann dafür
sowas
nutzen will.
Könnte schon funktionieren. Also mein Anspruch ist halt der, dass wir schon eine Qualität kriegen wie, oder dass ich eine Qualität kriege, wie so vielleicht die letzte Version von ChatGPT.
Mhm.
Also so ein schon ein ausgewachsenes Modell soll da drauf passen und genug Tokens pro Sekunde liefern, dass es Sinn macht.
Ja, cool.
Dann haben sie noch viel mit humanoiden Robotern vorgestellt, haben mich jetzt nicht so interessiert. Ich war dann hauptsächlich im Bereich Omniverse dran. Da muss man auch sagen, Omniverse ist praktisch eine 3D-Anwendung, die vor allem industrielle und Manufacturing-Use-Cases abdeckt. Das heißt, man kann eine Fabrik virtualisieren, man kann Simulationen virtualisieren, man kann sich die anschauen, kann zum Beispiel bei fluider Dynamik anschauen, wie jetzt Wind und wie Wärme sich entwickelt und das Ganze in einem 3D-Environment. Das war schon sehr beeindruckend. Aber so mein persönlicher Eindruck war schon, dass es noch sehr in den Kinderschuhen steht. Also die APIs sind noch nicht wirklich ready. Man muss immer, und das ist auch nochmal ein Grund für ein krasses Vendor-Login, man muss natürlich immer Nvidia-Hardware entweder im Hintergrund haben, von der es dann streamt, oder man muss es direkt auf einer Nvidia-Hardware als Fat-Client laufen lassen, auf einer ganz klassischen Workstation. Und da gibt es von der Konkurrenz auch deutlich, deutlich andere Lösungen, die auf CPUs laufen, die in normalen Cloud-Anwendungen, in normalen Kubernetes laufen. Und das war dann ja so ein bisschen ein Wermutstropfen an der Technologie, die an sich allerdings schon eine sehr gute ist. Ganz unabhängig jetzt von Omniverse und von AI, das ist so das dritte Takeaway, da war Canonical dort.
Oh.
Und die haben ein Ubuntu vorgestellt und gesagt, jo.
Also wir, Red Hat, oder nicht?
Nee, nee.
Oder heißt es?
Canonical inzwischen.
Ach so, ah ja, okay, ja, stimmt.
Und die haben ein Open Source Red Hat vorgestellt, das nicht nur die top aktuellen Nvidia-Treiber für diesen ganzen Shit hat, sondern auch für Kubernetes und Docker-Anwendungen, also für Containerisierung, die GPU im Container bereitstellt.
Cool.
Das heißt, wenn du von einem Ubuntu-Base-Image dein Kram aufbaust, dann hast du die GPU, CUDA heißt dieses Ding, diese Schnittstelle, dann hast du die auch in dem Container verfügbar.
Cool.
Und das sah schon sehr, sehr, sehr geil aus.
Nice.
Ein kleines Detail noch zum Schluss, als Abschluss, das mich sehr aufgeregt hat und dann am Ende aber doch sich aufgelöst hat. Jensen Huang hatte in der Keynote eine Plattform vorgestellt, die Agents oder Tools, wie man eher so in der Entwicklung sagt, an die Nvidia AI-Plattform anbindet und das proprietär.
Mhm.
Also letzten Endes eine Konkurrenz zur MCP.
Mhm.
Und ich habe dann schon gedacht, what the fuck, jetzt gibt es diesen Standard und Nvidia macht da komplett sein eigenes Ding und lässt wieder den Standard irgendwie daneben stehen und will dann wieder ein Vendor-Login provozieren und sonst irgendwas. Halb so wild.
Mhm.
Ja, es gibt diesen erweiterten quasi Standard von Nvidia, diese API, um es zu verbinden, aber die komplette Plattform unterstützt auch MCP.
Sehr
das
gut.
Heißt, wenn man in dem, also was meine ich mit Plattform? Es ist sozusagen ein kommerzielles OLAMA, also so ein Hosting-Environment für LLMs. Da kannst du halt dein Modell reinschmeißen und dann liefert es so ein bisschen REST und Integration außenrum. Und das kann auch MCP und da freue ich mich schon sehr drauf, das dann mit dieser Spark-Kiste mal zu testen. Wenn es da irgendwas gibt, was außerhalb von einem NDA ist und was ich irgendwie berichten darf, dann werde ich das hier in dem Podcast tun.
Cool.
Dann lass uns ganz schnell noch einbiegen in den Code der Woche. Da hast du etwas gefunden, was auch mit AI zu tun hat.
Richtig, also das habe nicht ich gefunden, hat ein Kollege von mir gefunden, aber das ist tatsächlich sehr cool. Das kommt auch von einem YouTuber, SST heißt der. Und der hat zusammen mit so anderen Leuten eine CLI-Application für AI-Coding gemacht. Das ist so wie Claude Code, aber halt komplett Open Source und kann auch jedes Modell benutzen, was man möchte. Und das funktioniert echt super. Der kann die Files selber durchsuchen, der kann Bash selber aufrufen, der gibt dir da den Output einfach im Terminal. Du kannst da LSP dran anbinden. Also so wie wenn die AI direkten Zugriff auf deine IDE hätte, kannst du halt LSP-Server dran packen für Go, für Java, für Kotlin jetzt mittlerweile, so wie wir vorhin gesagt haben. Und ja, das fand ich bisher eigentlich echt sehr, sehr cool und kann ich empfehlen. Könnt ihr gerne mal mit rumspielen.
Spannend, also ich nutze sowas auch ganz gerne. Ich nutze Uni von JetBrains.
Ja.
Wenn es allerdings natürlich da eine Open Source und eine self-hosted Möglichkeit gibt, ist das natürlich umso besser.
Ja, und das kann man auch mit Olama verbinden, wenn man es jetzt lokal machen möchte. Ja.
Dann kommt noch ein No-Code der Woche. Nach gefühlten 20 Jahren hat Google die App Snapseed auf iOS geupdatet.
Oh ja, die kenne ich sogar.
Snapseed ist nach wie vor mein Lieblingsfoto-Editor.
Ja.
Den nutze ich, wenn ich auf Instagram irgendwie so schöne Fotos posten möchte,
ja, so ein,
die so aussehen, wie als kämen sie aus einer DSLR, aber eigentlich von dem iPhone kommen.
Machst du ganz viele so Selfies und so, wie du am Strand liegst und.
Genau, du kennst mein Instagram sehr gut. Ja. Viele Selfies, auch so Influencer-Sachen mache ich sehr viel. Gell?
Ja, so Selbstdarstellung.
Selbstdarstellung, ja, genau. Also mein ganzes Instagram ist voll mit meinem Gesicht.
Richtig.
Das ist Ironie, falls wir das nicht.
Ja, richtig.
Dann haben wir
oder ist das Sarkasmus?
Vielleicht beides.
Ja, vielleicht beides.
Also ich mache tatsächlich nur Fotos von Landschaften, Architektur und von irgendwie Kirchen innen und außen.
Und von deinem Essen.
Und von meinem Essen, ja, wobei das Essen eher in der Story ist.
Ja.
Und Snapseed ist einfach so, also VSEO verwende ich, oder VSCO, wie man es ausspricht, verwende ich sehr oft, um noch so einen letzten Style zu geben. So ein bisschen was opinionated, also so ein bisschen Color Grading drauf. Aber wenn es um Schärfe geht, um Unschärfe, um Tiefenschärfe, um Farben ein bisschen auffrischen, die Sättigung hochdrehen, ein bisschen Wärme machen, die Highlights betonen und so, dann ist Snapseed meiner Meinung nach die beste App dafür. Sie ist gratis. Und sie war jetzt sehr lange auf einem sehr alten Stand, hat aber ganz gut funktioniert. Und jetzt geht es noch besser und noch toller. Es hat auch 2, 3, 4 neue Features gekriegt. Also wenn ihr eure Bilder ein bisschen künstlerisch aufwerten wollt, dann ist Snapseed eine tolle App für iOS.
Cool.
In diesem Sinne, folgt uns auf Social Medias, empfiehlt uns weiter.
Genau.
Bei mir coffee.com/codeculture.
Bei mir spezi.com.
Folgt uns überall.
Genau.
Tschüss, und Lukas.
Ciao, Markus.
Ich muss mich beeilen zu Grisabella, der Glamour Cat und
hast du auch die ganze Zeit auf deine Uhr geguckt.
Mango Cherry und Rumble Teaser.
Du Fairy, du.
Und der. Wie heißt der muskulöse Kater, der Rum-Tum-Tucker, glaube ich?
Ich bin weg.